Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wir haben Laura Bruning, die Gründerin des Gorilla Verlags. Wir haben daneben Friederike Wagner, die den Buchpalast in München gegründet hat. Wir haben neben mir Babette Börner, vielleicht kennen einige aus Leipzig, sie auch mit ihrem Stadtschwärmer Verlag hier in Leipzig. Und wir haben Julia Strack, die Gründerin der Agentur Mondello, also im Pressebereich und Kommunikationsbereich, sagt man eigentlich. Genau. Wir steigen mal ein mit der Frage, wie viele schlaflose Nächte man eigentlich braucht, um sich selbstständig zu machen. Friederike Wagner, viele, manche, oder es war ganz locker, nee, kleiner Ritt. Gab es schlaflose Nächte?
Es gab schlaflose Nächte, wobei ich sagen muss, in unserer Gründungsphase weniger, weil ich Angst gehabt hätte, das Projekt geht nicht auf. Aber es gibt so viele Dinge zu bedenken. Erstmal die Einrichtung, die Verträge und die ganzen organisatorischen Sachen. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, wir haben jetzt 4 Jahre unsere Buchhandlung. Schlaflos sind die Nächte nicht, aber ich nehme schon viel mit in die Nacht und in die Träume. Aber es lohnt sich allemal.
Man hat ja da eine gewisse Verantwortung. Wie war es bei den anderen? Bei Ihnen? Gab es da schlaflose Nächte oder war es eigentlich eine ziemlich klare Entscheidung und alles lief glatt?
Na, schlaflose Nächte gibt es immer, glaube ich, aber bei uns waren die nicht so zahlreich, weil das alles ganz schnell gehen musste. Wir hatten ja sozusagen erst das Produkt, bei uns ist quasi erst das Buch entstanden und als das Buch da war, haben wir gesagt, hoppla, jetzt sollten wir das mal auf professionelle Füße stellen und einen Verlag gründen. Und so haben wir es dann auch gemacht.
Bei der Presse, also Sie haben schon viele Erfahrungen gehabt in anderen Bereichen sozusagen, also nicht alle Bereichen, Sie waren Hoffmann und Campe und so weiter, also Kein und Aber, also Sie kennen die Arbeit, haben für andere als Angestellte gearbeitet und dann der Schritt selbstständig. Leichter Schritt, schwieriger Schritt?
Bei mir war es sehr, sehr zufällig. Ich wollte mich jetzt eigentlich nie selbstständig machen, aber ich wollte gerne nach Berlin und dann hat es sich so ergeben. Ich war jetzt irgendwie 5 Jahre beim Hoffmann und Campe Verlag als Presseleitung und dann kam mein vorheriger Verleger Peter Haag auf mich zu und meinte, ob ich das Berliner Büro aufmachen möchte. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, ja, mache ich, aber dann als eigene Agentur. Und da haben wir uns geeinigt, habe ich mitgemacht, also haben wir dann so gestartet und deswegen habe ich eigentlich nicht so wahnsinnig wenig geschlafen, sondern es war jetzt relativ entspannt als Start in die Selbstständigkeit.
Also das ist das Modell mit Unterstützung sozusagen oder mit Background, Backoffice, wie auch immer. Genau. Bei Ihnen, Sprung ins kalte Wasser, wie war es bei Ihnen beim Gorilla Verlag? Schlaflose Nächte oder alles cool?
Bei uns war es in zweierlei Hinsicht ganz anders als bei den anderen Kandidaten, glaube ich, weil wir uns erstmal ich war nie angestellt bei einem Verlag, sondern habe direkt mit der Gründung angefangen. Das ist vielleicht Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass ich prinzipiell nur nachts arbeite. Und
prinzipiell? Also das heißt, Sie werden erst ab 22.15 Uhr munter?
Ja, so richtig. Mhm. Also da fängt wirklich die harte Arbeitsphase an und geht dann bis 3 Uhr morgens so in etwa. Also das ist eben das Schöne, dass man das so seinem eigenen Rhythmus auch anpassen kann.
Also Biorhythmus sozusagen. Ja. Also es gibt ja, wie sagt man, die Lerchen und die Nachtigallen und Sie gehören eher sozusagen zu den Nachtigallen. Und wahrscheinlich wäre das beim normalen Verlag oder so, wenn man wo wäre, der würde sagen, nee, also so, da sind wir schon alle müde, da wollen wir gar nicht. Und das geht beim eigenen gut. Aber Sie sagen wir, das heißt, da gibt's noch welche, wir. Das ist nicht nur Laura Bruning, sondern wir, da gehören noch wer dazu?
Wir, das bin ich als Einzelunternehmen und für verschiedene Projekte hole ich mir immer freie Mitarbeiter ran. Also das Team wechselt, aber... Ja, also
Sie sind der Kopf.
Ich bin der Kopf, aber ich würde nie sagen, dass ich ein Projekt umgesetzt habe oder ich dies und das mache, weil es ja schon immer mindestens 2-3 Leute sind, die die mir helfen.
Aber die finanzielle Verantwortung liegt bei Ihnen.
Die liegt bei mir, ja.
Das könnte für schlaflose Nächte sorgen. Friederike Wagner, da gibt es auch beim Buchpalast gibt's ja auch ein Wir. Noch eine Kompagnonin oder wie man sagt, eine Mitstreiterin.
Wir sind zu zweit in unserer Buchhandlung. Da bin ich auch immer wieder unglaublich froh drüber, weil sich die verschiedenen Charaktere wunderbar ergänzen. Wir haben das gleich aufgeteilt in Außenministerin und Innenministerin. Das ist perfekt. Und auch beim Ladengeschäft finde ich sehr wichtig. Man hat ja die Ladenöffnungszeiten von früh bis spät. Es ist zwar eigentlich so, dass man nicht nur die Ladenöffnungszeiten beschäftigt ist, sondern nochmal 20 Stunden dazu in der Woche. Aber man kann sich doch mal ein bisschen hin und her schieben, ein bisschen wechseln. Und ich finde es perfekt, zumindest zu zweit zu sein, wenn man einen Laden hat.
Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude, doppelte Freude. Wie sieht's aus bei Ihnen? Gibt es da auch noch sozusagen ein Wir beim Stadtschwärmer Verlag oder ist das ruht alles auf Ihren eigenen Schultern?
Na, zum Glück nicht. Also wir sind zu viert beim Stadtschwärmer Leipzig und so ist eigentlich das ganze Projekt erst zusammengekommen. Wir haben uns kennengelernt, alle vier, in so einer Art Bürogemeinschaft. Wir waren vorher oder sind es immer noch zwei Architekten, die seit vielen Jahren in der Buchgestaltung arbeiten und zwei aus dem Bereich Medien und Kommunikation. Und wir haben uns also tatsächlich kennengelernt bei einem gemeinsamen Frühstück im Büro in Leipzig, in Plagwitz und waren komplett gemeinsam der Meinung, es muss mal ein neues, ein anderes Buch über Leipzig geben, einen alternativen Stadtführer, einen, der die Stadt so zeigt, wie wir sie erleben jeden Tag. Und haben dann gesagt, eigentlich, so wie wir hier am Tisch sitzen, haben wir doch alle Kompetenzen zusammen. Wir können texten, wir können konzipieren, gestalten, wir wissen, wie man so ein Buch irgendwie macht, so grob. Also lasst es uns machen. Und so hatte zum einen gleich jeder so ein bisschen seinen Bereich, was sehr, sehr gut war. Also es gab immer jemanden, der für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich war und auch Ahnung davon hatte. Und es hat sich natürlich alles gleich auf diese vier Personen verteilt, also die guten und die schlechten Sachen mussten zu viert gemeistert werden.
Ist es dann eine GmbH sozusagen, ja, wo jeder Anteile gleich hat oder gibt es einen, der hält die Hälfte und die anderen teilen sich? Nee, alle gleiche Anteile.
Jeder 25%.
Okay. Ja, bei Mondello, ich glaube, es war mal die Rede, vielleicht eine Volontärin oder sowas noch dazu zu holen oder eine Praktikantin, sodass da vielleicht auch ein Wir werden könnte.
Achso, wir sind ein Wir.
Oh, es gibt schon ein Wir,
ja, genau. Okay. Ich war die ersten Monate, im Sommer habe ich angefangen und die ersten Monate war ich alleine und das war schrecklich. Also
schrecklich?
Ich arbeite gar nicht gern alleine und ich wusste von Anfang an, ich werde eine GmbH gründen, ich werde ein Büro, Büroräume beziehen, ich werde ausbilden, also wieder ein Volontariat anbieten und am liebsten eine Festanstellung. Das Problem war nur, dass ich bis Frühjahr noch Bauern und Kampe war, mitten im Programm und dann im Sommer direkt gestartet bin und musste dann quasi schon das Herbstprogramm von Kein und Aber betreuen. Also für die Pressearbeit brauchen wir normalerweise immer 3 Monate Vorlauf für ein Buch und ich hatte bei manchen Büchern 2 Wochen und das ist schon blöd, vor allem wenn man dann gleichzeitig das Büro einrichten muss. Am Anfang saß ich dann irgendwie in der Küche, da war so eine Bar und der Rest war leer und alle, die anriefen, meinten, warum es so halt bei mir und ich meinte halt, ja, ich bin halt hier allein. Es sind 2 Räume, es sind sehr schöne Büros in Mitte. Und dann habe ich halt in der Phase eine Volontärin gesucht und habe auch eine tolle gefunden, die jetzt ein Jahr bei mir ist. Und eine frühere Volontärin von mir, die ich damals ausgebildet hatte, ist jetzt studentische Hilfskraft und die werde ich jetzt im Sommer übernehmen. Und seitdem die da sind, geht es mir viel, viel besser. Weil ich es wirklich, wirklich, also ich merke, ohne Team ist es wirklich nicht schön. Also ich habe zwar die Verantwortung, aber die beiden nehmen mir wahnsinnig viel ab. Und auch alleine den Austausch, den wir dadurch haben, wenn man zu dritt sich besprechen kann, finde ich einen unfassbaren Unterschied. Also
wenn man im letzten Jahr bei Julia Strack angerufen hat, dann war sozusagen das Handy, das war gleichzeitig das Büro, könnte man sagen. Ne? Also war immer, das Office war sozusagen immer dabei. Das hat sich jetzt dann ein bisschen geändert. Bei Ihnen beiden ist es jetzt so, da höre ich raus, es hat sich sozusagen durch die Umstände, es hat sich ergeben, also da war nicht von Anfang an der große Lebenstraum, selbstständig zu sein, sondern es hat sich einfach durch die Umstände ergeben. Bei Ihnen beiden kriegen wir es noch raus, ob sozusagen das schon immer der große Wunsch war, selbstständig zu sein, oder ob es sich auch durch den Biorhythmus oder wie auch immer ergeben hat, oder es nahe lag, oder weiß ich nicht, wie war das sozusagen bei Ihnen? Schon immer der Wunsch, selbstständig zu sein?
Man geht natürlich nicht ins Studium mit dem Gedanken, ich werde Verlegerin und ich werde es den allen zeigen. Es war mehr der Gedanke, ich habe Literaturwissenschaft studiert, soll man vielleicht dazu sagen, und ich dachte mir, für den Lebenslauf kann es nicht schlechter als ein Praktikum aussehen, wenn ich das einfach mal selber gemacht habe. Und wollte mir so ein bisschen die Praxis, die im Studium definitiv fehlt, selber aneignen. Diese Nachtschichten liefen dann aber unvorhersehbar gut. Und erschreckend produktiv, und es lief irgendwie.
Also auch ohne eimerweise Kaffee oder so, das lief?
Auch ohne eimerweise Kaffee, also es klappte irgendwie, dass ein Programm, dass sich ein Programm aufstellen und auch innerhalb weniger Monate wirklich umsetzen kann, obwohl ich tagsüber dann noch in der Uni war und abends an der Theke, um das Ganze zu finanzieren. Und also es ist so ein kleiner Eierlauf am Anfang, aber als ich dann merkte, ich kann da, wenn ich mich noch mal doppelt so doll reinhänge, vielleicht von leben, habe ich das einfach mal probiert.
Okay, danke. Wie war's bei Ihnen, Friederike Wagner, war das dann so, dass Sie auch schon immer, schon als junges Mädchen davon geträumt haben, habe meinen eigenen Laden, oder hat es sich auch ergeben durch, irgendwelche Umstände?
Es hat sich ergeben, also ich will jetzt nicht desillusionieren. Ich habe mich immer ein bisschen davor gefürchtet, dieses Angebundensein von morgens früh bis abends spät im Laden stehen und man hat keine Freiheiten mehr. Es hat sich dann aber einfach so ergeben und war ganz klar, wir machen das. Die Katrin Rüger, mit der ich den Buchpalast gegründet habe, wir haben 12 Jahre zusammen gearbeitet. Unsere Arbeitssituation hat sich schlichterdings aufgelöst und es war gar keine Frage, es muss weitergehen.
Also der vorige Buchladen hat geschlossen und genau, dann muss man überlegen, was jetzt tun.
Genau, man musste was tun, man musste auch was in der Nähe finden. Und das hat sich wunderbar ergeben, eigentlich von heute auf morgen viel schneller, als wir jemals geträumt hätten. Deswegen ging bei uns die Gründungsphase auch unglaublich schnell, in 3-4 Monaten. Es hat sich als sehr gut, sehr schön bewahrheitet. Ich habe merken dürfen, wie schön das ist, wenn man die Dinge selbst bestimmen kann. Ich habe dann erst gemerkt, wie viel wir zurückgesteckt haben, obwohl wir sehr engagiert waren, dass man einfach so Dinge, die einem in den Sinn kamen, das könnten wir jetzt machen, da kommt jemand, der will eine Lesung machen, das ging immer nicht. Und jetzt machen wir alles, was wir wollen. Wir gehen auf die Straße, wir haben Lesungen, wir machen die verrücktesten Veranstaltungen. Und das ist einfach toll.
Ihr wart ja vorher schon ein eingespieltes Team, also ihr kanntet euch gut.
Ja, wir kannten uns gut und wir haben gemerkt, so verschieden wir sind, das passt super zusammen, wir ergänzen uns total. Und das war natürlich eine tolle Voraussetzung auch. Ja.
Da ist es leicht, man kann sozusagen untereinander, ist der eine dem anderen halt, gerade wenn man sich über diese 12, sagten Sie, Jahre, gut kennt und aus der Not dann, ohne Job da zu sein, eine Tugend macht, ich bin mein eigener Chef. Mit wem haben Sie sich beraten? Auch die Frage an die anderen. Also es ist ja immer gut, man ist nicht ganz alleine, sondern man fragt andere Leute um Rat, um so einen großen Schritt zu tun. Wo haben Sie sozusagen überall nachgefragt, sowohl vielleicht betriebswirtschaftlich als auch finanziell, um das überhaupt zu stemmen? Also mit wem haben Sie sich beraten?
Ja, also ich will jetzt keine Schleichwerbung betreiben, aber mein erster Weg war tatsächlich die Entscheidung, fiel so im Oktober. Wir wussten noch nicht genau, ob es klappt. Ich bin zuerst zum Börsenverein in Frankfurt und habe da ein Gespräch geführt. Es hat sich dann so weiterentwickelt. In München hatte ich mal gehört von einem Existenzgründungscoach über eine Bekanntung, so mal anderthalb Jahre davor, völlig unprätentiös, noch nicht an was Eigenes denkend. Da haben wir dann Kontakt gesucht und über die IHK das auch wirklich gefördert bekommen. Das war toll. Die haben einen Teil der Kosten dieses Existenzgründungscoaches übernommen. Und der hat uns vor allen Dingen dabei geholfen, wiederum die Kontakte zum Arbeitsamt mit der Existenzgründungsunterstützung dort zu bekommen. Das war wirklich diese Seite. Ansonsten das Betriebswirtschaftliche haben wir vor allen Dingen mit unserem Betriebsberater von Libri, von unserem großen Buchzulieferanten, bekommen. Da haben wir die ganzen wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Dinge geklärt und ich habe mich natürlich immer wieder mit schon selbstständigen Buchhändlerinnen und Buchhändlern besprochen, ganz klar.
Also eine ganze Reihe Leute. Wie war das bei den Stadtschwärmern? Mit wem haben Sie sich beraten, um mal abzutasten, wird das was, wird das nichts, kann das was werden?
Das war ganz unterschiedlich. Wir haben, als die Buchidee so im Raum stand, tatsächlich erstmal mit den Buchhändlern gesprochen. Dadurch, dass wir ja in der Buchgestaltung zu tun hatten, hatten wir schon so ein bisschen Kontakte, ein kleines Netzwerk und sind dann mal mit den ersten Ideen hier in Leipzig zu verschiedenen großen Buchhandlungen gegangen und haben denen das vorgestellt und haben gefragt, denken Sie, dafür gibt es einen Markt, dafür gibt es Interessenten, gibt es sowas schon? Und haben dann relativ schnell sehr, sehr positive Resonanzen bekommen. Und das hat uns natürlich Auftrieb gegeben. Und dann haben wir gesagt, okay, das scheint tatsächlich was zu sein, was auf was die Leute warten. Lass es uns tun. Und als das Ganze dann etwas weiter voranschritt, haben wir natürlich auch dann bei anderen nachgefragt. Wir haben auch tatsächlich uns an den Börsenverein gewandt. Denn wir haben am Anfang ja auch alles selbst gemacht. Wir haben die Bücher selbst ausgeliefert. Wir haben also dieses komplette Rechnungswesen selbst übernommen und dafür musste man sich einfach nach und nach Verstärkung holen oder musste erst mal fragen, wie macht so ein richtiger Verlag das? Ne? Haben auch bei Kollegen gefragt, bei anderen Verlagen, mit denen wir in der Buchgestaltung zu tun hatten. Und so ist das nach und nach gewachsen. Also was wir relativ am Anfang gemacht haben, und das kann ich nur jedem ans Herz legen, einen fähigen Steuerberater, damit man damit sich nicht auch noch beschäftigen muss, weil das ist tatsächlich ein Thema, das einen komplett die ganzen 10-12 Stunden, die man am Tag ohnehin arbeitet, beschäftigen kann. Und das muss nicht sein. Also das ist ganz wichtig. Und ansonsten, ja, haben wir versucht, im Netzwerk, bei den Kollegen, bei allen, mit denen man so zu tun hat, Erfahrungen auszutauschen.
Netzwerken wahrscheinlich ist das Stichwort, tatsächlich ganz wichtig, bei der Presse sowieso, aber auch da gilt, mit wem haben Sie sich beraten, weil man braucht erstmal einen Umzug von Hamburg nach Berlin, man braucht ein Büro, man braucht ein Equipment, man braucht also alles Mögliche. Mit wem haben Sie sich ausgetauscht und beraten? Oder hat Peter Haag gesagt, mache ich alles?
Nein. Nee, hat er nicht. Ich hatte befreundete Kollegen, die sich gerade selbstständig gemacht hatten vor einem Jahr und ich habe einfach alles von denen übernommen, den Steuerberater.
Das ist ein Modell, das merken wir uns,
oder? Das war
oder?
Sehr angenehm. Also die waren alle toll, die Empfehlungen und das habe ich dann einfach so weitergemacht. Also der Steuerberater war von denen, da ich eine GmbH gegründet habe, da braucht man auf jeden Fall einen Steuerberater und auch einmal das alles durchzurechnen, was brauche ich eigentlich. Das war halt, wie gesagt, eine angenehme Situation, weil ich halt diesen einen Kunden sicher hatte und auch ausrechnen konnte, okay, was brauche ich von denen, wollen die das und wenn nicht, hätte ich es nicht gemacht. Also das war jetzt wirklich angenehm und bei Pressearbeit, da ist die Investition ja auch nicht so, es ist nicht so mutig, wie einen Verlag zu gründen, weil ich halt sehr wenig investieren muss eigentlich. Ne? Also ich brauche Internet, ein Telefon und Computer und Mitarbeiter und das war's. Ne? Und klar, die Büroräume, aber das hatte ich halt vorher ausgerechnet und dann hatte ich noch eine tolle Anwältin, die mir geholfen hat bei den ganzen Verträgen und dann war natürlich auch die Frage Logo und Name und diese ganzen Sachen, aber sobald das dann einmal steht, geht das eigentlich gut und also das war aber eigentlich auch ein Aspekt, warum ich mich selbstständig machen wollte, weil ich einmal so wissen wollte, wie macht man das, wie funktioniert das, was für Abläufe, was gibt man wirklich aus und es ist, aber ich finde es total spannend nach wie vor.
Logo, Name, wie kommt man auf Mondello?
Das war auch, ich fand es wahnsinnig schwierig, weil ich wollte einen Namen, der eigentlich keine Bedeutung hat, weil bei mir sind ja die Autoren wichtig. Ne? Also ich habe ja nicht einen Inhalt, den ich vermittle, sondern ich habe einfach ganz viele unterschiedliche Autoren und dann kann ich nicht eine Marke, ich wollte auch nicht meinen Namen, das haben ja auch viele, weil ich wusste, ich möchte noch mit mehr Leuten arbeiten und wenn dann immer nur mein Name vorne steht, das fand ich irgendwie nicht gut.
Das ist die Chefin dann immer.
Ja, das fand ich doof. Dann hast du halt immer das Gefühl, wenn es jetzt jemand anders ist, das ist irgendwie weniger gut. Und dann hatten wir irgendwie rumüberlegt. Ich habe wirklich so unfassbar viele Leute gefragt und Sachen überlegt und alles war, hat mir nicht gefallen. Oder ich dachte immer, oh Gott, in einem Monat mag ich es nicht mehr. Und dann waren wir wirklich in der Nähe von Palermo, gibt es einen Badeort Mondello. Und da war ich am Strand und dachte auf einmal, oh, Mondello, Berlin, irgendwie mag ich das. Und habe es dann auch wieder getestet. Und dann hört man natürlich 1000 Stimmen, nee. Und dann doch wieder, ja, doch, geht doch. Und für mich war es aber dann der Name und der ist dann auch geblieben. Und sobald man dann das Logo hat, gewöhnt man sich so schnell daran, dass man dann gar nicht mehr das in Frage stellt.
Und jetzt wird auch das Tourismusmarketing für diese kleine italienische Stadt mitgemacht, oder?
Ja, das ist das Problem. Deswegen habe ich auch die Adresse vor. Also die Website ist dann Agentur Mondello, weil wenn es nur Mondello ist, kommen halt die ganzen Hotel.
Muss man alles bedenken.
Ja, genau, das habe ich halt überhaupt nicht vorher bedacht, dass man beim Google-Ranking irgendwie vorkommt.
Ja.
Aber mit Agentur, die Mischung, dann kommt.
Also Learning by Doing. Ja. Stadtschwärmer, da ist es relativ klar, der Name ist Programm. Leipzig, beim Buchpalast ist man auch noch relativ nah dran, obwohl der ist ja gar nicht so riesig, ist kein Quadratmetermäßig, ist es jetzt nicht ein Palast mit 8 Stockwerken, sondern es ist auch klein. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Also wir haben mal gehofft, dass die Deutschen auch Spaß verstehen.
Ja.
Weil unser Laden war, kann ich inzwischen sagen, ein kleines Lädchen von 40 Quadratmetern. Und es hat uns schon auch schlaflose Nächte gekostet, den Namen zu finden. Wir wollten einen einfachen Namen, weil wir auch viel mit Kindern gerechnet haben. Die sollten das gut schreiben und lesen können. Wir wollten gerne was am Anfang vom Alphabet. Wir wollten etwas Kurzes, weil unsere Scheibe klein ist. Da musste das draufpassen. Und irgendwann kamen wir auf den Buchpalast und haben gedacht, dann können Sie uns alle auslachen. Aber irgendwie, das ist ein toller Name. Wir sind in der Nähe vom Maximilianeum. Das ist ja der Regierungssitz Münchens. Palast hat auch so ein bisschen was Märchenhaftes für die Kinder. Und haben wir gesagt, wir wagen das einfach. Und es kommt super an. Also ich meine, wir hatten auch den Fall, es stand eine Kundin in der Tür und sagte, und wo ist jetzt der Buchpalast?
Gehen Sie mal rein.
Es ist schon Buchparadies und alles Mögliche ist schon draus geworden, als ein toller Name. Das fördert die Fantasie, das ist super.
Bei Gorilla, so ist keine Tierbücher, aber wie kommt man auf den Namen Gorilla?
Ja, ich habe gerade schon gedacht, das ist irgendwie ganz interessant, wie vorsichtig ihr euch in die Branche getastet habt und mit wie viel Bedacht. Gorilla ist der erste Name, der mir eingefallen ist. Ich habe danach natürlich noch wochenlang überlegt und Freunde gefragt und Leute aus der Branche gefragt, aber letztendlich ist es dann, ja, wie eigentlich bei allen Entscheidungen, irgendwie machen wir dann doch immer das, was als erstes auf den Tisch kam.
Also nicht gegoogelt, wo gibt's das schon? Ich glaube, es gibt den gegen Gorilla Café, die immer ausgeschenkt wird.
Gorilla
und so weiter.
Es gibt alles häufig, von Gorilla.
Aber es muss ja auch frei sein, sozusagen, genau, dass ihr den benutzen dürft. Also soweit habt ihr es schon abgeklärt.
In der Branche, es gibt tatsächlich, es gibt einen Musik-Gorilla-Verlag, die Aufnahmen, Musikaufnahmen machen, aber die haben wir einmal vorher gefragt und dann war das in Ordnung. Also bei uns läuft alles doch sehr viel brachialer irgendwie. Ich stehe dann auf einmal an einem Punkt, von dem aus man auf einer viel professionelleren Ebene weitermachen kann, obwohl ich ja eigentlich nur diese kleine Studentin war, die mal ein Buch fertig machen wollte selbst. Mhm. Und ja, ganz, ganz interessant, wie sich das so, ja, wie es bei euch wirklich strukturiert voranging. Und ich habe das Gefühl, ich bin da irgendwie so reingestolpert.
Es gibt viele Wege, wie Sie sehen, wie man sich dem nähert, einer eigenen Buchhandlung, einem eigenen Verlag, einer eigenen Presseagentur. Presseagentur, das klingt wie DPA, ne? Aber ist ja eine Presseagentur. Wie sieht's aus? Der schwierige Punkt. Finanzierung, wahrscheinlich der auch schlaflose Nächte bereitet. Wie stemmt man sozusagen? Sagt man, jetzt werde ich mal alle Erbonkel in der Verwandtschaft anzapfen, ob die was dazugeben, oder mal gucken, wie viel habe ich mir gespart auf dem Konto, oder ich gehe mal zur nächsten Bank und Sparkasse, mal gucken, ob die mir Kredite geben. Also wie geht man da vor, um diese Hürde, die es ja erstmal ist, ein bisschen Startkapital braucht man ja, um das zu meistern?
Mach auch einfach mal ich. Also was ich auch zukünftigen Gründern nur raten kann, ist nicht nur auf die, also zumindest im Verlagsgeschäft, nicht nur auf die Bücher zu setzen zum Beispiel. Also gerade wenn man teure Produktionen macht, braucht man immer einen Plan B, falls das jetzt nicht hinhaut. Das können Dienstleistungen sein. So, ich habe mein ganzes Studium über an der Theke gearbeitet als Barkeeperin und da dann auch wieder neue Ideen und neue Autoren, und also es kommt immer ein bisschen drauf an, in welcher Branche man ist. Vielleicht ein zweites Standbein suchen, was dem nahe kommt oder was dem irgendwie zuspielen könnte. Das würde ich raten. Und
also so ein Sicherungsnetz, das man nicht ganz fällt.
Ein kleines Sicherungsnetz, genau. Damit man auf keinen Fall, also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist Onkel fragen nach 5.000 Euro und die verbraten. Dann, also wenn es dann nicht klappt, dann fühlt man sich ja auch sehr, sehr schlecht. Aber würde ich von meiner eigenen selbstfinanzierten, von meinem mit so einem zweiten Standbein als Sicherheit habe ich auch die Freiheit, mal zu scheitern. Und das ist ganz wichtig, dass sowas nicht das
auch
Ende
die,
bedeutet.
Auch die Kreativität einfach bremst, weil man sagt, geht nicht,
ja, sondern ja, genau.
Auch. Okay, aber Kredite, Bankkredite aufgenommen oder in diese Richtung, sondern nee, selbst
alles,
eigenfinanziert?
Alles selbst.
Wie war es beim Buchpalast sozusagen? Sind da alle Erbonkel und Erbtanten ausgeschlachtet worden?
Nein, also wir waren ja beide schon um die 50, als wir gegründet haben. Wir hatten zum Glück genug private Rücklagen, sage ich jetzt mal. Wobei es wirklich schon toll war, diese Erleichterung übers Arbeitsamt zu bekommen. Man zahlt weniger Krankenkasse, man hat einfach da greift einem jemand unter den Arm. Das war schon super toll, weil am Anfang, das braucht einen Anfang, bis sich das rumspricht. Obwohl wir in nächster Nähe von der alten Buchhandlung waren, wir konnten da ja vorher keine Werbung machen. Das braucht einfach schon ein bisschen Zeit, bis sich das alles so einspielt. Und mit diesem Existenzgründungs, mit dieser Unterstützung hat das gut geklappt. Wir haben schon Angebot bekommen, auch von der Sparkasse in dem Fall, aber wir haben das nicht nutzen müssen. Und es ist bei uns jetzt auch so gewesen, dass wir nicht in völliger Abhängigkeit unserer Arbeit waren. Wir haben beide Partner, wobei es schon für uns beide auch den Lebensunterhalt mitfinanziert. Aber wir waren jetzt beide nicht alleine, und das finde ich dann schon auch ist ein entscheidender Aspekt.
Verlegen kommt ja von Vorlegen. Man muss nämlich ganz viel vom Druck und so weiter alles vorlegen, bis mal das erste Buch überhaupt auf dem Ladentisch liegt und sich verkaufen kann. Haben Sie sozusagen die vier, die GmbH machen, sagen wir mal alles selbst eigenfinanziert oder auch, wir fragen mal eine Bank, wir fragen sonst wie, wie sind Sie vorgegangen sozusagen strategisch?
Na, wir hatten ja den Vorteil, wir hatten ja quasi schon jeder eine Firma, also es gab ja schon die zwei Unternehmen, also das Büro für Architektur und Gestaltung und die Kommunikationsagentur. Das heißt, unsere Leistungen, das Schreiben, das Setzen, das Layouten und so, das haben wir quasi nebenbei mitgemacht. Also dafür fielen keine Extrakosten an. Natürlich sind Kosten angefallen, also die Zeit, die man investiert hat dafür. Aber wir wollten dieses Projekt halt unbedingt machen und deswegen haben wir das in Kauf genommen. Und als es daran ging, den größten Batzen aufzutreiben, nämlich den für den Druck, haben wir uns einer Art Crowdfunding-Modell bedient. Denn es ist so, dass in dem Stadtschwärmer Leipzig ja viele verschiedene Orte und Locations in Leipzig vorgestellt werden, die nicht so bekannt sind, die so ein bisschen eher in der zweiten Reihe sind. Und wir haben alle gefragt, die in dem Buch porträtiert, fotografiert, vorgestellt werden, ob sie uns mit Geld für den Druck unterstützen. Für
also so ein
Projekt.
Sponsoring etwas.
So quasi, genau. Ja. Und überraschenderweise waren die meisten eben auch so angetan von dem Projekt und wollten auch gerne in diesem Buch sein und dieses Buch realisiert sehen, dass das kein Problem war, sondern dass die gesagt haben, das machen wir sind da dabei, wir unterstützen euch, wir wollen, dass dieses Buch auf den Markt kommt. Und dadurch konnten wir das realisieren.
Zieht sich das bei anderen Projekten dann ähnlich durch oder?
Das kann ich noch nicht so genau sagen, weil es gibt im Moment ja nur den Stadtschwärmer Leipzig, wobei wir jetzt ja an einem neuen Stadtschwärmer für eine neue Stadt arbeiten, der nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, auch zur Leipziger Buchmesse erscheinen wird. Aber ich nehme mal an, dass das schon auch wieder so funktionieren muss.
Bei Mondello, vorhin haben Sie gesagt, es waren ja gar nicht viel Kosten sozusagen, also das war dann selbst zu stemmen oder...
Genau, also es ist ja bei der GmbH so, dass man da diese Stammanlage machen muss, aber ich wusste auch vorher nicht, dass man muss nur die Hälfte quasi einzahlen, also 12.500, glaube ich, und man darf das Geld auch sofort ausgeben. Also man zahlt es auf sein Geschäftskonto ein und kann damit aber auch direkt schon arbeiten. Von daher ging das, vor allem weil ich ja wusste, was in den nächsten Monaten wieder reinkommt, dass es nicht eine lange Zeit ist quasi, die ich überbrücken muss.
Mhm. Bei all denen, die jetzt schon fleißig mitschreiben und mitkalkulieren, ob das hinhaut, es gibt ja irgendwie immer einen Punkt, da gibt es mal eine Schwierigkeit, wo man sagt, entweder hat man nicht damit gerechnet oder fällt aus allen Wolken, wie das auch noch. Gibt's, weiß nicht, wem das passiert ist, bestimmt jedem, was war so ein Brocken, wo man gesagt hat, oh Gott, jetzt auch das, habe ich entweder gar nicht mitgerechnet oder wo kommt das her? Gab's bei euch so etwas? Da war eben ein Nicken, ja, oder ganz viele.
Na klar. Also es gab bei mir keine lange Vorbereitungsphase für den Verlag. Ich habe eine Genre-Lücke gesehen, dachte, ich habe das Wissen, um da reinzupreschen und habe es dann einfach direkt gemacht, 2 Monate später. Und habe mir dann... Ja, dann kamen natürlich unfassbar viele, oh nein, das auch noch, Momente. Das fängt schon an beim Lager. Jetzt beim 4. Buch konnte ich das natürlich nicht mehr bei mir unterm Bett lagern und brauchte ein trockenes Lager, wo die Bücher aber auch nicht kaputt gehen. Und an solche Sachen denkt man vorher natürlich überhaupt nicht. Ihr habt es schon gesagt, Steuerberater, Steuererklärung. Solche Sachen kommen dann auf einmal.
Vor allem, wo man gar nicht machen will eigentlich, hat man gar keine Lust, ne?
Hat man gar keine Lust. Es ist aber einfacher, als man denkt. Gerade als Einzelunternehmen kriegt man eine Steuererklärung noch selber hin eigentlich. Vielleicht als kleiner Tipp.
Okay.
Und ja, es kommt eigentlich immer mehr. Und bei jedem Projekt, was man plant, muss man eigentlich vielleicht so ein Drittel mehr an Zeit und Geld für eben solche Sachen einplanen. Es kommt immer irgendwas dazwischen oder ein Arbeitsschritt dauert länger als geplant und dann fehlt wieder Geld und Zeit. Und also am besten, ja, so ein Drittel mehr bei allem rechnen, dann passt es auch.
Gute Nummer. Gab es Schwierigkeiten, wo Sie gesagt haben, Sie hatten jetzt schon Erfahrung sozusagen davor ja gehabt, durch die 2 Firmen davor, aber gab es da auch Sachen, wo Sie gesagt haben, das jetzt auch noch? Oder lief das relativ vorhersehbar?
Naja, sowas passiert halt immer mal, ne? Also es kann auch mal sein, dass ein Dienstleister nicht so mitspielt, wie man sich das erhofft hat oder so. Also sowas kann auch passieren. Bei uns ist es auch so gewesen, wir hatten ja alle so ein bisschen Ahnung und Erfahrung bis zu dem Punkt, wo das Buch erscheint, weil das hatten wir alle schon mal begleitet. Aber was passiert dann, wenn das Buch da ist? Das war ja für uns auch irgendwie neu. Wir haben gedacht, na, wenn das Buch einmal da ist, dann ist ja alles schön. Aber dass die eigentliche Arbeit dann ja eigentlich erst losgeht, ne? Das war uns nicht bewusst. Und uns hat halt so ein bisschen überrannt, dass das Buch sehr erfolgreich war. Und die erste Auflage, das waren 3.000 Stück, die waren in 3 Wochen ausverkauft. Und wir hatten keine Bücher mehr. Und die Buchhandlungen riefen an und sagten, sie sollen liefern. Und wir konnten nicht liefern. Und wir haben gedacht, was machen wir denn jetzt? Und wir müssen schnell nachdrucken, aber so schnell geht das ja nicht. Und es muss auch bezahlt werden und all das. Ne? Also da gibt es schon so Momente, wo man denkt...
Also ist ein Erfolg, aber man denkt, oh Gott.
Ja, ja, dann traut man sich gar nicht zu freuen, weil man nicht so richtig weiß, wie gehe ich jetzt damit um, ja, und was muss ich jetzt machen. Aber natürlich regelt sich das alles. Und gerade, also ich kann es nur noch mal sagen, wenn man nicht alleine ist, sondern halt in einem Team, ne, wo dann im Ernstfall auch mal einer sagt, jetzt entspann dich mal, jetzt machen wir mal das und das und jetzt rufe ich da mal an und so. Wenn man das alles so ein bisschen aufteilen kann auf verschiedene Leute, dann ist das auch alles handelbar.
Die verschiedenen Leute gab es bei dir nicht, sozusagen. Die Telekommunikationsanlage, die musste richtig starten und was auch immer. Also welche Schwierigkeiten gab es da, auch wenn man nur ein Büro und alles Mögliche im Kopf hat. Aber da gab es auch Schwierigkeiten.
Ich hatte unterschätzt, ich war doch sehr verwöhnt, einfach von der Infrastruktur im Verlag. Also Poststelle, wir müssen ja einfach wahnsinnig viel auch verschicken und auch allein die Computersysteme. Also mein schlimmster Punkt war irgendwie im Sommer in Berlin heulend im Mediamarkt, weil ich irgendwie nicht wusste, welche Computer dann später als Netzwerk irgendwie funktionieren. Und da habe ich, glaube ich, meinen Vater angerufen und der meinte, ich soll mir jetzt irgendwie ein kleines IT-Unternehmen suchen, die soll mir helfen. Das bringt nichts, wenn ich das mache, weil ich keine Ahnung habe. Und da hatte er recht, dass man sich einfach auch als Selbstständiger sich so seine Leute dazu holen muss. Also wie die Grafikerin, die ich gefunden habe, die super war, habe ich jetzt halt auch so ein kleines IT-Unternehmen, die ich dann anrufen kann, wenn ich was nicht weiß. Oder halt eben der Steuerberater. Dann hat man, also man hat ja nicht nur sein Team im Büro, sondern wirklich auch drumherum. Und das habe ich gemerkt, dass das halt wahnsinnig hilft, dass ich nicht auf einmal Sachen mache, die ich nicht kann, weil dann brauche ich eh viel länger und kann in der Zeit dann lieber für ein Buch irgendwas planen oder eine Veranstaltung, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Und ja.
Eigenes Büro, da lächeln Sie nur drüber, weil Sie haben die Baumaßnahmen, ich sage jetzt mal bewusst, Baumaßnahmen selber hingekriegt und mit Pinsel, mit Farbe, mit, ich weiß nicht, hat die Kollegin mit dem Hilti noch was weggebrochen?
Ich glaube, sie waren 2 Tage vor der Eröffnung da, oder?
Ja,
und
ja,
es sah
ja,
aus
ja,
wie drunter und drüber. Die ersten Bücher kamen ins Regal. Bei uns war es immer die Baustelle, das Spannende. Wir haben wirklich sehr viel selber gemacht mit einem Allround-Handwerker zusammen. Der ist dann förmlich bei uns eingezogen. Also bei uns ist so ein vorderer Raum, ein Durchgang und ein hinterer Raum. Und als wir eröffnet haben, war im hinteren Raum nur Baustelle und Handwerker. Er hat es gesehen, einen tollen Bericht gemacht damals. Ja, das ist bei uns so. Wir haben halt nichts Fertiges gekauft. Wir haben das nicht einrichten lassen. Wir haben wirklich viel selber gemacht. Und es ging aber. Und es war spannend. Die Kunden fanden es toll. Es war immer wieder was Neues. Es gab immer wieder also, was zu sehen. Das war Work in Progress.
Also, ihr habt das eure war Schwierigkeiten toll inszeniert.
Genau, sozusagen. Also das war sehr spannend. Und das hat sich dann schon noch hingezogen. Also wir haben im 1. März eröffnet, Mitte Mai ist der Handwerker dann mal raus. Das, was nicht hieß, dass wir immer noch mal was zu tun gehabt hätten.
Gab es andere Schwierigkeiten außer diesen baulichen?
Also unser Steuerberater, der erste, war nicht so gut. Das habe ich dann, ich kannte mich damit ja auch gar nicht aus. Das ist so mein Job hier geworden in der Buchhandlung mit den buchhalterischen Sachen. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, nee, das passt nicht und habe mir jemand Neues gesucht und das ist jetzt viel besser. Also da haben wir dann gesagt, irgendwas muss ja nicht so gut laufen anscheinend, vielleicht. Bei uns war es der Steuerberater. Es war nicht ganz schlimm, aber es war eben auch nicht gut. Und für jemand, der sich gar nicht damit auskannte, nicht das Richtige. Und dann haben wir da einen Wechsel und das ist jetzt prima.
Nach den Schwierigkeiten sollte man aber auch die Frage nach den Erfolgserlebnissen. Bestimmt gibt es Erfolgserlebnisse. Gibt es da ein schönes oder zwei schöne oder wo man sagt, ach ja, hat sich alles gelohnt, die ganzen Mühen und so weiter. Gibt es da in der Runde Erfolgserlebnisse, wo ihr sagt, dafür hat sich aber richtig gelohnt. Das war ein Moment, weiß ich nicht, vielleicht das erste Buch in der Hand halten, wo man sagt, ah, das ist schön geworden oder wie auch immer. Gibt es solche Erlebnisse?
Also es gibt jetzt nicht irgendwie ein Erlebnis. Ich habe einfach gemerkt, nach diesen Anfangsmonaten, nee, eigentlich habe ich es beim neuen Programm gemerkt. Also ich habe ja nicht nur Kein und Aber, sondern auch noch Hoffmann und Kampe Autoren dann übernommen. Als ich gekündigt habe, habe ich dann direkt mit Hoffmann und Kampe einen Vertrag abgeschlossen, dass ich bestimmte Autoren weiter betreue, Ulrich Wickert oder einfach welche, die ich schon länger kenne. Und deswegen ist meine Situation wirklich komfortabel. Es war halt wirklich der Anfang einfach zu viel auf einmal. Und dann zu merken, okay, jetzt pendelt sich's ein, auf einmal funktionieren Sachen. Und die Bücher sind im Gespräch und wir haben das im Griff. Das war dann so 4 Monate oder so nach der Gründung. Und das war wirklich eine Erleichterung zu merken, ah, okay, auch wenn man als Agentur ist und nicht im Verlag angebunden, das geht und die Kontakte bleiben und es macht Spaß. Also das war dann so der Moment, wo ich dachte, ah ja gut, und ich kann in Berlin sein.
Wie ist es in Leipzig?
Ja, na klar, gibt es ganz viele schöne Momente. Ich meine, deswegen macht man es ja auch, ne? Und das Tollste ist natürlich, wenn das Buch dann da ist. Also ich denke, das geht bei jedem Buch so, aber insbesondere vielleicht bei dem ersten. Wenn das Buch dann kommt und man sieht, dass das alles aufgeht, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat, dass das alles da jetzt so drin steckt und dass die Leute das Buch dann auch kaufen. Das ist halt auch wirklich, dass sie sich drauf freuen, dass es gab dann in Leipzig so eine richtige kleine Community von all denen, die in dem Buch waren, die dann auch wieder Werbung für das Buch gemacht haben, einfach weil sie es so toll fanden, dass sie da drin sind. Und das hat uns natürlich schon dann auch begeistert.
Beflügelt wahrscheinlich auch. Ja, wie es beim Gorilla Verlag, welche schönen Momente, Erfolgserlebnisse gab es?
Ja, also bei einem Verlag muss ich ganz klar sagen, Autoren anrufen. Autoren anrufen und eine Zusage geben, dein Manuskript hat mich überzeugt. Da kommen so schöne Reaktionen. Also ja, kommt auch ein bisschen drauf an, gerade bei diesen Newcomern, auf die wir uns konzentrieren, die unentdeckten Talente, die flippen dann natürlich aus und schreien direkt ihren Hund ihre Mutter. Und das sind schon tolle Momente irgendwie. Und ja, jetzt konkret seit dem Studium natürlich das Gefühl, dass es wirklich, dass ich da nichts Verrücktes gemacht habe, sondern dass das Hand und Fuß hat und auf was hinausläuft irgendwie. Also es war ja mehr so der Sprung ins Dunkle, ins Ungewisse. Aber dann zu merken, dass man gar nicht hart fällt, das ist doch sehr erleichternd.
Das glaube ich. Als die Farbe dann mal getrocknet war und der Steuerberater gewechselt und all das, welche Erfolgserlebnisse gibt es im Buchpalast, so wo man sagt, ja, hat sich gelohnt?
Also viele, große und kleine. Große, den Deutschen Buchhandlungspreis, das war natürlich super toll, den haben wir bekommen.
Muss man vielleicht noch sagen, wer es nicht weiß, der Deutsche Buchhandlungspreis, der wird seit drei Jahren wird er verliehen von der Kulturstaatsministerin und das ist sozusagen eine Auszeichnung für besonders herausragende oder hervorragende Buchhandlungen der Bundesrepublik. Mhm.
Das war natürlich ganz toll. Dann war sehr schön, vor einem Jahr konnten wir vergrößern. Der kleine Laden neben uns ging hinaus und wir wurden gefragt von der Besitzerin und haben uns entschieden, eine Wand zu entfernen, was natürlich wieder Baustelle bedeutete.
Das heißt, die Kollegin
wieder neben offenem Laden. Wir haben nicht einen Tag zugemacht, wir hatten eine Staubwand.
Und die Kollegin hat selber, wieder ein Hilti ausgepackt?
Nee, die nicht. Das haben wir dieses Mal beauftragen lassen. Also das dann nicht, aber wir sind jetzt so langsam, wir haben nämlich jetzt ein Büro seit einem Jahr, das ist toll, vorher waren es zwei Quadratmeter für Küche, Garderobe, alles in einem, jetzt haben wir ein Büro, das ist jetzt gerade mal fertig geworden. Und da muss ich aber sagen, es gibt die vielen tausend kleinen positiven Erlebnisse, fast jeden Tag Kunden, die kommen, sagen, der Laden ist so toll, es ist so schön, dass man hinkommen kann, dass man reden kann, die Beratung war super, das und dann auch noch, wir machen viel Lesungen, großes Lesungsprogramm und das sind immer besondere Abende. Also man ist zwar am nächsten Tag völlig K.O., das sage ich auch, aber es ist so toll. Es ist einfach so toll zu merken, wie Leute da gebannt sitzen und begeistert sind und gerne kommen und der Kontakt mit den Autoren, das ist einfach toll. Ist jeden Tag eigentlich toll. Es sind halt nur 60, 70 Stunden, man ist mitunter müde.
Nur ist gut gesagt. Also genau, das Zeitkontingent ist natürlich auch noch, wenn man selbstständig ist, das Zeitkontingent ist, man kann das nicht so 7,42 Stunden abrechnen am Tag. Übrigens, wenn Sie mal tatsächlich München, Haidhausen, Buchpalast, wenn Sie in München mal vorbeikommen, Sie wissen jetzt, Sie können vorbeikommen. Wie ist das sozusagen mit den Arbeitsstunden? Manchmal denkt man, oh Gott, das ist überhaupt nicht mehr zu schaffen und das gibt natürlich Abgabedruck auch oder man hat bekannt gegeben, das Buch erscheint da und da und dann soll es auch da und da erscheinen. Also wie sieht es mit der Arbeitszeit aus, rund um die Uhr? Bei dir habe ich den Eindruck rund um die Uhr, aber es ist nicht nur.
Nee, gar nicht. Also gar nicht viel mehr als vorher, weil ich auch vorher relativ viel gearbeitet habe und bin aber jetzt freier, ne? Also ich kann ja auch von woanders arbeiten plötzlich. Und dadurch, dass ich noch Mitarbeiter habe, ist dann irgendeiner zumindest im Büro und ich kann woanders sein. Das überprüft niemand mehr.
Das ist auch schön.
Ja, ich finde
also eigener schön. Chef sein hat natürlich auch Vorteile, ne?
Genau. Also diesen Druck, den finde ich, hat man schon mehr, dass man denkt, ach, oh je, jetzt muss man doch vielleicht mal Akquise machen oder wie geht's weiter? Das ist halt neu. Das finde ich bei einer Anstellung angenehm, dass man sich überhaupt nicht damit befassen muss. Aber nee, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ständig arbeite.
Wie ist es auf 4 Schultern verteilt bei euch in Leipzig?
Naja, dadurch, dass wir ja die anderen Sachen auch noch machen, also die anderen Büros ja auch
2
noch
Jobs
haben,
eigentlich. Ah, okay.
Ist es schon viel, aber ich muss sagen, ich war vorher einige Jahre angestellt und ich habe mich auch bewusst für die Selbstständigkeit entschieden, gerade weil ich das andere auch kenne. Und klar gibt es Tage, an denen man sich so ein bisschen nach dieser Sicherheit sehnt und auch danach nicht für alles verantwortlich zu sein, dass man mal krank sein kann und dann auch krank geschrieben wird und auch zu Hause bleibt. Mhm. Aber man ist einfach selbstbestimmter und man freut sich, glaube ich, auch über die schönen Dinge noch ein bisschen mehr, weil man es einfach selber verantwortet hat.
Mhm. 60, 70 Stunden haben wir hier schon gehört. Wie ist es? Wie lang sind die Nächte, muss ich jetzt fragen. Ja. Wie entspannt ist auch der Tag dann? Das kann ja auch sein. Am Tag kann man dann alles Mögliche vielleicht noch erledigen, außer schlafen, noch einkaufen gehen und alles Mögliche tun.
Da würde ich gleich gerne noch mal zurückfragen. Macht ihr euch feste Arbeitszeiten? Also wisst ihr, ich arbeite 8 Stunden am Tag von dann bis dann? Also nee, Sie anders. Bei euch wahrscheinlich schon und bei euch auch?
Ja, eigentlich schon. Man muss sich halt auch ein bisschen disziplinieren, ne? Schon. Es ist auch so, dadurch, dass wir ja eigentlich mit 3 Firmen jonglieren, muss man sich ab und zu mal einen fixen Termin setzen, wo alle da sind. Mhm. Also wenn es Dinge zum abzusprechen gilt, dann da empfiehlt es sich auch, also haben wir so die Erfahrung gemacht, dass man persönlich anwesend ist. Klar kann man telefonieren und skypen und weiß ich nicht. Aber manchmal ist es einfach gut, man trifft sich mal einen Vormittag und es sind alle da und man kann wichtige Sachen besprechen. Aber so, ja, doch, ich muss sagen, wir sind da relativ stringent.
Oh nein, ich habe alles falsch gemacht, glaube ich. Also ich habe schon dieses typische, was man eben so sagt, selbst und ständig. Also Privatleben und Geschäftsleben ist alles das Gleiche. Wenn ich mich mit Freunden treffe, dann rede ich mit denen über Projekte, die gerade anstehen oder... Eigentlich sind meine Freunde auch alle nur noch Künstler und Autoren und also es ist irgendwie alles eins geworden, aber das ist ja auch ganz schön.
Das ist bei vielen so, also in diesem Genre.
Ja. Und wir müssen ja auch erreichbar sein, ne? Also als Agentur für Presse, die arbeiten halt tagsüber und die wollen dann Fotos oder Interviewtermine, auch die Autoren. Also bei uns ist immer jemand von 9 bis 6 am Telefon erreichbar, weil das anders geht's nicht, weil wir auch mit den Verlagen ständig im Kontakt sind, für die wir arbeiten. Also wir müssen von 9 bis 6. Und ich finde es aber auch angenehm, dann hat man danach halt frei. Oder wenn es jetzt im Moment haben wir einfach viel Stress, dann bin ich auch bis 9 oder 10, aber in anderen Phasen dann wieder nicht.
Mhm. Also unterschiedlich offenbar, aber die Autoren, die dann angerufen werden und sich freuen, das muss ja auch dann nachts wahrscheinlich passieren, oder? Nachts um Mitternacht aus dem Bett geholt und dann heißt es, ja, gewonnen, das Manuskript jetzt verlegt.
Ich habe natürlich morgens so eine Phase.
Okay. Doch.
Andere Leute arbeiten ja meistens morgens und auch damit man eine Presseagentur erreicht oder also es gibt morgens so ein bestimmtes Fenster, in dem gewisse Sachen erledigt werden müssen, auch Versicherung und eben diese ganze Büroarbeit wird morgens einmal gemacht und dann gehe ich mittags einkaufen und den ganzen Kram, den andere Leute abends machen und fange dann abends wieder an. Ja.
Und Abschlussfrage, ihr würdet es alle wieder tun? Wahrscheinlich, oder? Ja. Also ich hoffe, Sie haben Einblicke bekommen in ganz unterschiedliche Bereiche, wie man sich selbstständig machen kann, wie so eine Existenzgründung mit allen Höhen und Tiefen vorangehen kann. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier auf dem Podium wart und diese Einblicke gegeben habt. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Wünsche noch weiter einen guten Verlauf für Sie von der Leipziger Buchmesse. Und hier um 13.30 Uhr geht's dann weiter mit neuen Konzepten und Ideen von jungen Buchhändlern. Vielen Dank.
letztens mal reingelaufen, dass meine Eltern und ich...
Das ist mal ein neues Gefühl, oder? Ich habe es auch noch nicht erlebt. Das erste Mal. Podium. Ja, ja.
Nee, das ist ein ganz kleines...
Was. Interesse ist also, auch riesig. So, begeistert.
Ja, warten wir noch 2 Minütchen.
Ja.
Genau, also es ist natürlich nicht nur ein spezifisches Thema. Ich habe erzählt, warum mich das Thema so interessiert. Ich habe vor 23 Jahren eine Diplomarbeit darüber geschrieben, über Management Buyout. Also Management Buyout ist ja jetzt nicht den Familienbetrieb zu übernehmen, aber ganz viele mittelständische Unternehmen haben ja das Problem, dass sie gar keine Nachfolge finden. Und ich fand dieses Thema schon immer spannend. Ja? Was passiert eigentlich, wenn jemand aus einem Unternehmen heraus quasi das Unternehmen übernimmt? Und was ich auch extrem spannend finde, ist, wie funktionieren eigentlich Übergabeprozesse? Ja? Da kommt jemand Junges mit neuen Ideen, mit anderen Ideen.
Mutter. Er wartet ja am 29. verrückterweise
genau,
nach
Buchhandlung. Genau, wenn wir jetzt halt eine kleine Runde sind, dann...
Das ist auch nicht schlimm.
Dann ist auch nicht schlimm, gell?
Aber Christian hat damals auch nicht in der Buchhandlung, aber halt so nach dem Pfannen als er...
Ja gut, Pfannen, die feiern. Die machen richtig die Feier mit Essen und 150 Leuten tanzen, Disco.
Ja, ich würde jetzt pünktlich um 13:30 mit unserer nächsten Runde beginnen. Übernehmen statt gründen. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen, lieber Thomas French, lieber Martina Riebel, das passiert mir leider heute schon den ganzen Tag, Entschuldigung. Liebe Elena Schmitz, liebe Tom Wirker, liebe Damen und Herren. Mein Name ist Monika Kolb, ich bin die Geschäftsführerin am Media Campus Frankfurt und in Personalunion für die Bildungsarbeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.